Heute geht's mal wieder um Prothetik mit Peter Wehmeier und mehr nach dem Intro.
Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wie versprochen sitzen Peter und ich nochmal zusammen. Wer die letzte Sendung nicht gehört oder gesehen hat, einfach nochmal schauen. Kurze Zusammenfassung, wir kennen uns seit 25 Jahren. Peter ist selbst betroffen, hatte, wie er sagte, ein sogenanntes Morbus Kawasaki, habe ich richtig zugehört?
Genau.
Genau, und wir waren bei der letzten Sendung stehen geblieben bei den Mobilitätsklassen. Mhm. Die hat Peter mal kurz beschrieben. Von mir kam auch so ein bisschen Kritik auf, weil es da doch Anbieter gibt, die gerne hochwertige Sachen verkaufen, die nicht so genutzt werden, was dann für die betroffene Person nicht so günstig ist. Da waren wir stehen geblieben. Wo dürfen dann, also fangen wir mal mit dem Schaft an. Also also klar, Unterschenkel, du hast auch diesen, also in der letzten Sendung den Begriff Knie-Ex benutzt. Vielleicht kannst du das für die Menschen, die sich nicht so auskennen, kurz erklären. Mhm. Und vielleicht magst du mal so erklären, halt so vom Schaft, worauf dürfen die Menschen achten? Ja. Mhm. Die uns zugucken schon, aber dass wir es irgendwie auch machen, dass die Menschen, die nicht zuschauen dürfen können oder wie auch immer, eine Idee bekommen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so Aufbau der Prothese erklären, beziehungsweise worauf müssen die Menschen, die betroffen sind oder jemanden haben, der betroffen ist, achten?
Wichtig ist, dass sie von dem Techniker erstmal hinterfragt werden, was sie mit der Prothese machen möchten. Mhm. Das ist Nummer eins. Ich möchte seine Freizeit gestalten wissen, ich möchte seine beruflichen Tätigkeiten wissen, ich möchte das Einsatzgebiet der Prothese kennen dann und kann dann eine Vorauswahl treffen von dem, was notwendig ist für ihn. Sprich also, dass welches Fußpassteil interessant ist, welche Schaftanbindung er braucht, ob er ein Liner-Pin-System braucht, wo er sich drin verriegelt oder ob er auch ohne Liner laufen möchte, so wie ich das mache in diesem Fall. All das ist notwendig, dass wir vorher Informationen bekommen, wo geht die Reise eigentlich nach der prothetischen Versorgung hin.
Okay, so ein Liner, wie kann man sich das vorstellen, wie so einen großen...
Das ist ungefähr wie so ein Socken aus Silikon. Ja, aus Silikon. Den zieht man über den Stumpf drüber, über das Beinteil, was man noch hat in dem Fall, ob es ein Unterschenkel oder Oberschenkel ist. Mhm. Und dann wird da drüber gerollt. Mhm. Unten drunter kann man entweder einen kleinen Pin bekommen, das spricht so ein Art Dorn oder wie so ein Nagel, mit dem man in der Prothese dann sich verriegelt. Da ist ein Locksystem drin.
Ja.
Und damit verriegelt man sich, ist dann sehr festgebunden. Mhm. Oder man hat zum Beispiel Liner mittlerweile mit Vakuumsystem. Da sind an dem Liner so Gummilippen dran oder Silikonlippen dran.
Ja.
Mit denen geht man in den Schaft hinein. Und wenn man hier sieht, ich habe unten ein kleines Ventil, hat jeder Oberschenkelamputierte und auch Unterschenkelamputierte oder Knieexer. Dort wird die Luft rausgedrückt, das Ventil wird wieder geschlossen. Es gibt automatische Ventile oder so klassische, wie ich hier habe, aus Silikon. Und dann hat man ein Vakuum hergestellt.
Ja.
Wenn man dann natürlich im Stumpfvolumen stabil bleibt, das sollte man sollte dort nicht wandern in den Volumen, dann hält die Prothese auch sehr gut.
Okay.
Unter bestimmten Einsatzgebieten kann das aber auch mal zu Schwierigkeiten kommen. Man schwitzt in der Prothese, wie wir alle auch an den Beinen und Armen schwitzen. Und dann kann es mal sein, dass man wirklich aus der Prothese rausrutscht, sich Wasser sammelt und. Das gehört einfach zum Leben dazu.
Kleine Story am Rande. Als ich in der BGA in Henne früher Prüfungen gemacht habe, gab es einen Prüfer, der da immer rumgelaufen ist, der war Oberschenkel amputiert. Mhm. Hat natürlich auch mal geguckt, ob wir spicken oder nicht.
Ja, klar.
Man hat ihn aber immer gehört.
Man
wusste halt immer, wo, jetzt darfst du nicht gucken. No, das ist so ein Problem.
Aktives Ausdruckssystem.
Ganz kurz, Knie-Ex und Fußpassteil hast du gesagt,
dass
Menschen sich was vorstellen können, die da nicht so...
Also wir haben verschiedene Amputationshöhen. Hm. Wir gehen mal von den normalen Amputationshöhen für eine prothetische Versorgung aus, also die mit einem Schaft versorgt wird. Also wir lassen jetzt den Vorfuß mal aus.
Ja.
Wir haben eine Unterschenkelamputation. Wir haben die Knie-Ex-Artikulation. Das heißt, innerhalb des Kniegelenkes selbst wird die Amputation vorgenommen. Und es bleibt der obere Teil des Oberschenkels mit den Kondylen bestehen.
Ja.
Da gibt es eine Hautdeckung drüber.
Ja.
Diese Patienten, die eine Knie-Ex-Artikulation haben, die haben den Vorteil, dass sie auf den Kondylen stehen können.
Ja.
Das heißt, sie sind stumpf endkontaktfähig.
Ja.
Ein sehr großer Vorteil. Man kann wirklich mit der vollen Last drauf stehen, auf der Prothese, auf den Bauteilen. Aber wir als Oberschenkelamputierte, so wie ich, wir haben Röhrenknochen drin, das können wir leider nicht. Wir können den Druck am Stumpfende nicht vertragen, auf jeden Fall nicht den vollen Druck. Kontakt ja, aber den vollen Druck, das ist kritisch.
Okay, gut. Da ist das erklärt. Aber jetzt können wir mir vorstellen, rein technisch, wenn man jetzt noch ein Kniegelenk darunter versorgt, ich hätte fast gebaut gesagt,
ja,
guckt das Kniegelenk ja dann weiter raus.
Genau. Die haben den Nachteil, wenn sie so sitzen wie ich jetzt in diesem Fall, dann wird der Unterschenkel natürlich etwas kürzer und der Oberschenkel wird aufgrund der technischen Notwendigkeiten etwas länger.
Ja.
Das heißt, es steht dann etwas tiefer, das Kniegelenk. Ja. Und in der Schwungphase selbst, wenn wir uns also bewegen mit den Beinen, dann haben wir das gleiche Problem als Knieexter. Wir haben den Drehpunkt des künstlichen Kniegelenk, sprich der Prothese, deutlich niedriger als auf der noch vorhandenen Seite.
Okay.
Das führt manchmal zu Problemen auf unebenem Gelände, ein bisschen Schwierigkeiten. Man muss dann mit dem Stumpf etwas anders arbeiten, mit der Hüfte etwas anders arbeiten, damit man in der Schwungphase, sprich von Zehenablösung, das nennt man Schwungphase, der Prothesenseite, bis Fersenauftritt mit dem Prothesenfuß, nicht irgendwo hängen bleibt.
Ja.
Wichtiges Kriterium, weil das ist die meiste Sturzgefahr, die wir haben, dass wir irgendwo beim Durchschwingen mit der Prothese einfach hängen bleiben.
Okay, gut. Drehmoment, sag ich mal, hast du gesagt. Das ist ja bei Prothesen so eine Sache halt. Ne? Weil letztendlich, ich habe mal jemanden gesehen, der hat seine Prothese so hochgesetzt und oben ein Glas Bier aufgestellt. Und
das
ist natürlich irre halt. Ne?
Ja, das ist ein kleiner Drehadapter. Ich weiß nicht, also der ist oberhalb des Kniegelenks und unterhalb des Schaftes montiert.
Ja.
Und da habe ich eine Möglichkeit, mit einem kleinen Auslöseknopf das Kniegelenk freizuschalten.
Ja.
Und eigentlich ist es dafür gedacht, zum Beispiel Bekleidung zu wechseln.
Ja.
Wir können zum Beispiel sehr komfortabel jetzt das Kniegelenk auf das andere legen und den Schuh anziehen oder die Socken anziehen oder auch eine Hose anziehen. In der Umkleidekabine ist das auch sehr hilfreich, weil man hat dann einen beengten Raum da drin und muss die ganze Prothese dann nicht ausziehen. Es ist nicht nur Komfort, es ist auch menschenwürdig in dem Fall.
Ja.
Man kann natürlich auch den Witz machen, indem man das Kniegelenk dreht. Also für alle, die jetzt das sehen können, ich habe die Prothese jetzt mal um 180 Grad gedreht und kann jetzt das auch wieder zurückmachen. Das, was man eben gerade gehört hat, dieses Piepen, das ist der Akkuladezustand von diesem Kniegelenk.
Ja.
Ich laufe einen Genium X3 und ich habe jetzt zweimal oder dreimal, ich habe gar nicht genau zugehört, ich habe jetzt für ungefähr 2 bis 3 Tage jetzt noch Akkukapazität.
Okay.
Das ist für mich eine Kontrollmöglichkeit, außerhalb der App zu sehen, wie viel Ladekapazität ich noch habe, weil dieses Kniegelenk wird elektronisch gesteuert und braucht dementsprechend Strom.
Okay, also wie lange hält der Strom im Regelfall?
Wenn ich es vollgeladen habe, circa 5 Tage, je nachdem, wie viel ich mich damit bewege. Ich habe auch schon mal einen 6. Tag geschafft, aber üblicherweise lade ich das Kniegelenk alle 2 bis 3 Tage wieder auf.
Mhm. Okay, gut. Welche anderen Kniegelenke gibt es denn so? Und wo sind so die Unterschiede?
Also elektronische
einfach nur 2, 3.
Also elektronische Kniegelenke sind mittlerweile seit über 10, 20 Jahren in der Entwicklung drin. Und jeder Hersteller, ob das nun die Firma Endolite ist oder Ottobock ist oder ob es Össur ist und so weiter, haben alle ein elektronisches Kniegelenk im Portfolio und entwickeln die auch stetisch und kontinuierlich weiter. Das Gleiche gilt für Fußpassteile. Auch dort ist das Angebot riesig. Mechanische elektronische Fußpassteile sind mittlerweile auch auf dem Markt.
Okay.
Carbonfederfüße sind heute mittlerweile Standard.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz haben auch ganz einfache, in Anführungsstrichen, Fußpassteile, wie zum Beispiel dieses bei der wasserfesten Prothese hier, haben natürlich auch ihre Bewandtnis.
Ja.
Klassischer, vollgeschäumter Fuß. Innen drin ist ein Kunststoffkern. Und was ganz wichtig ist, hier ist eine verhältnismäßig rutschfeste Sohle drunter, die auf unebenen und rutschigen Gelände die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr Halt zu bekommen. Gerade wenn man im Schwimmbad ist, auf Fliesen, hat man dort ein bisschen mehr Haftung.
Okay.
Aber diese Füße sind natürlich nicht so aktiv, sprich haben nicht so viel Rückstellkraft, um komfortabel damit zu gehen. Man kann sich damit bewegen, also keine Frage. Aber um etwas schneller zu gehen, etwas mehr Dynamik hineinzubekommen, etwas mehr Dämpfung zu bekommen und im Vorfuß mehr Rückstellkraft zu bekommen, ich nenne es mal so, den Zehenabstoß, dafür braucht man mittlerweile Carbonfederfüße. Und da ist das Angebot
riesig,
immens.
Da sind wir praktisch wieder bei den Aktivitäten, Mobilitätsklassen halt letztendlich.
Ja.
Wenn jemand joggt, aktiv ist.
Da haben wir gerade was stehen, womit man joggen kann, ein Fußpassteil.
Ja.
Hier haben wir einen elektronischen Fuß, der so ein bisschen selbst noch nachsteuert. Und man merkt sofort, du hebst es gerade hoch.
Oh ja.
Und dann kannst du es mal vergleichen mit dem Fuß, den du daneben stehen hast. Ein klassischer Carbonfederfuß, auch etwas der älteren Generation.
Ja.
Also man kann sagen, je mehr Funktion dran ist, desto schwerer wird das Passteil.
Aber ich denke mal, das Teil dann mit dem elektronischen Kniegelenk noch, das ist schon...
Wir kommen dann auch schnell bei einer Oberschenkelprothese so zwischen 7 und 8, 9 Kilogramm.
Ja.
Und das muss man sich eben an so einem kurzen Stumpf vorstellen. Das hat schon eine Gewichtskraft, die sich da bewegt. Ne?
Ja. Ja, die Stufenlänge ist ja entscheidend. Wir haben mal jemanden gehabt, als du noch in Bad Zwischenahn gearbeitet hast, mit 14 cm Stumpf hat er gehabt, aus Neunkirchen jemand oder so. Ne? Das war schon eine große Herausforderung
letztendlich. Haben wir in der Versorgung auch schon einige. Wir haben auch einen vierfach Amputierten hier bei uns in der Versorgung, der alle Gliedmaßen bei einem Stromunfall verloren hat.
Ja.
Das sind schon herausragende Versorgung, aber nichtsdestotrotz mögliche. Man hat mittlerweile technisch so viele Möglichkeiten, was auch die Schaftanbindung an den Körper betrifft, dass man auch sowas versorgen kann.
Okay, worauf sollten jetzt die Betroffenen und die Angehörigen genau achten, dass so wirklich eine gute Teilhabe möglich ist? Und immer die weitere Frage, aber für mich persönlich als Reha-Manager keine Frage, sondern eine Notwendigkeit. Ich habe mal jemanden im Emsland gehabt, der hatte nur eine Prothese, eine Unterschenkelamputation. Und dann bin ich da hingeschickt worden und dann haben wir uns unterhalten und dann sagt er, ja, ich bewerbe mich überall, kriege aber überall nur Absagen. Und immer kriege ich dann die Absage, also das Gesicht von den Leuten verändert sich. Wenn ich sage, ja, was ist, wenn mit deiner Prothese was ist, dann sagt er, kann ich 3 Wochen nicht arbeiten, weil es wird halt dann, muss halt was korrigiert werden oder wie auch immer. Und dann war das Gespräch immer durch. Derjenige hat eine Zweitprothese bekommen und nach 8 Wochen hat er Arbeit gehabt. Also es war schon wirklich interessant halt. Und wie viel Prothesen
man kann nie genug kriegen.
Also wirklich gesehen halt, so ein bisschen realistisch gesehen, was ist notwendig für Menschen im Arbeitsprozess, die nicht im Arbeitsprozess sind. Ja, und wie ist es bei Kindern und Jugendlichen? Ich meine, das ist wahrscheinlich äußerst schwierig, weil mit Längen wachsen und so ist das natürlich
schon echt
eine Herausforderung. Ja?
Also eigentlich ist das größte Problem, dass man nicht aus seinem Stumpfvolumen herauswächst.
Ja.
Also jemand, der dann sich 3 Weizen abends reinzieht, der hat dann am nächsten Morgen mit Sicherheit Schwierigkeiten, in den Schaft hineinzukommen. Also man sollte schon selbst körperlich diszipliniert sein. Es gehört auch ein bisschen was von dem Patienten selbst dazu, als Beigabe. Aber grundsätzlich haben wir immer 2, manche auch 3 Prothesen. Das ist so der Standard. Eine Erstprothese, mit der man sich hauptsächlich bewegt, und eine Wechselprothese, auf der man dann im Notfall, wenn die Erstprothese defekt ist, aus welchen Gründen auch immer, oder das Kniegelenk zum Service miss und, dass man dann darauf ausweichen kann. Wir sind in der Lage, innerhalb von 24 Stunden auch Ersatzkniegelenke oder Ersatzfüße zur Verfügung zu stellen. Manchmal auch 12 Stunden, weil wir haben auch einiges im Portfolio oder so fort. Aber nichtsdestotrotz muss man ja damit rechnen. Meistens gehen die Dinger Freitag kaputt und man wartet dann bis Montagmittag, bis man das dann herbekommt. Also sollte man schon eine Zweitprothese haben, einmal um die Berufsfähigkeit auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und oftmals ist dann noch eine dritte Prothese im Raum, sprich die Badeprothese. Denn nicht jedes Kniegelenk ist, wie zum Beispiel meins, wasserfest.
Ja.
Ich kann mit dieser Prothese duschen, ich kann mich damit im Feuchtraum bewegen, ich kann damit auch ins Seewasser hineingehen. Das ist aber nicht der Standard.
Ja.
Manche Kniegelenke, auch elektronische, haben dieses Feature eben nicht. Ist auch eine Kostenfrage in diesem Fall. Und deswegen bekommen diese Patienten auf jeden Fall immer eine Badeprothese oder wasserfeste Gehhilfe, wie man es auch immer bezeichnet. Wir haben hier gerade eine stehen. Das ist von einem Patienten eine wasserfeste Gehhilfe, die wir schon mal vorgestellt haben, glaube ich, letzten Podcast. Das ist so ein Bauteil für einen Oberschenkelamputierten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Unterschenkelamputierte.
Okay.
In dem Fall. Manche haben dann noch Spezialprothesen. Das spricht, wenn sie joggen oder Sport machen, sind nicht unbedingt alles Paralympic-Teilnehmer oder wenn sie Fahrrad fahren aktiv, dann haben sie auch dafür manchmal Prothesen, die dann speziell darauf abgestimmt werden. Wir haben hier zum Beispiel gerade im Hintergrund eine, mit der der Patient damals früher gejoggt ist. Mittlerweile ist er noch aktiver geworden, hat noch eine höherwertige Carbonfeder bekommen, die gar keinen Fußpassteil mehr hat, sondern nur noch den Frontbereich. Also je aktiver die werden, desto mehr kann man auch modifizieren. Das Vergnügen in Anführungsstrichen haben oftmals aber nur berufstätige Menschen, sehr aktive Menschen, unabhängig vom Alter, weil der 20-Jährige kann auch langsam sein und der 50- oder 60-Jährige schnell. Und dementsprechend, es ist ein Kostenfaktor. Und man muss es entsprechend begründen, auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, auch bei den privaten Krankenkassen, genauso bei den Berufsgenossenschaften. Also man kann nicht sagen, Berufsgenossenschaft, dem wird der rote Teppich ausgelegt und der kann jetzt jede Prothese bekommen, die er haben möchte. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Begründung da ist, und da sind wir wiederum gefordert, nicht nur der Patient, sondern wir müssen das auch darstellen gegenüber dem Kostenträger, dann machen wir das auch. Und wir haben ganz, 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 ganz selten, und ich mache das jetzt über 30 Jahre, eine Absage bekommen.
Ich habe gerade einen Fall mehr im süddeutschen Bereich und es ist ein junger Mann, der hat nur eine Prothese, ne? Und das ist wirklich äußerst sportlich, also sportlich in Anführungsstrichen, weil da besteht das Problem halt, zur Schule zu kommen und so weiter. Der hat zwar noch eine Badeprothese, aber mit einer Badeprothese ganz nach rumrennen, wenn an der Prothese wirklich beim Schaftbereich oder sonst was ist, das kann ja nicht immer sofort gemacht werden. Es dauert mal wirklich mal 2 Wochen oder so. Ja. Dann hat er echt ein Thema halt. Ne? Und da haben wir jetzt einen Antrag gestellt bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung und denen war das gar nicht so bewusst. Die haben also, dass das Problem besteht, zumal der jetzt nicht nur in der Schule da ist, sondern auch jetzt irgendwann ins Berufsleben überwechseln soll. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass sie gegnerische Haftpflicht gesagt hat, nee, das machen wir, das war logisch. Ja, und dass er sich dem auch geöffnet hat. Ne?
Es ist aber auch Aufgabe von uns als Leistungserbringer, wie wir so schön heißen, Sanitätshaus, orthopädietechnischer Betrieb, wie auch immer wir uns nennen wollen, dieser Sache beizustehen. Das heißt, wir müssen den Patienten auch in der Richtung ein bisschen informieren, müssen auch hinterfragen, weil wir kriegen ja auch teilweise Patienten von anderen Häusern oder nach frischer Amputation. Da müssen wir sehen, dass wir aktiv werden und dem Patienten sagen, pass auf, das und das ist jetzt der Fall. Kostenträger, schau, dahin geht es. Ja. Und das ist unsere Aufgabe auch zum Teil, wenn der Patient nicht selbst schon aktiv wird. Aber oftmals sind die so geschockt auch durch die Amputation, dass denen dann auch dieses Denken ein wenig fehlt.
Ja, logischerweise, auch weil sie nicht die Informationen haben, da wollen wir ein bisschen beitragen. Ja. Wie gesagt, ich sehe es halt immer so, ja, dieses Beitragen und Unterstützen ist das Schöne, das Gute. Auf der anderen Seite, das wissen wir aus unserer Zusammenarbeit, es werden ja manchmal Fantasiekostenvorschläge abgegeben, du grinst schon, ne? Wo wir im Austausch dann sind und man dann so schon als Laie sagt, da kann ja was nicht stimmen halt, ja. Und das ist dann so die andere Seite halt, ne? Also es ist ja nicht alles schön und gut, also dass da Kostenträgerinnen und Kostenträger sehr kritisch mit umgehen. Ja. Natürlich beim Betroffenen oder bei der betroffenen Person kommt es immer so an, ja, die wollen ja nicht oder so. Na, darum geht's nicht. Ne? Es gibt halt auch ein paar schwarze Schafe.
Mit Sicherheit. Ja. Das ist aber ein bisschen eingedämmt worden durch die Regel, dass man nicht einen unheimlichen Aufschlag auf jedes Produkt nehmen kann. Das ist gedeckelt, zum Beispiel bei elektronischen Kniegelenken, wo früher mal in Urzeiten 48% Aufschlag waren auf jedes Passteil. Ja. Das ist schon grundsätzlich also auf 20% reduziert worden. Ja. Ja. Dafür ist die Leistung, sprich der Schaftbau, besser honoriert worden, weil das ist ja eigentlich unser Handwerk. Ja. Das ist ja nicht der Zukauf von Produkten. Genau. Das fing damit schon mal an und bei elektronischen Kniegelenken hat man es noch mehr gedeckelt. Da hat man bestimmte Aufschläge schon reduziert, hat dann auf bestimmte Beträge nur noch 20%, darüber hinaus nur noch 10% und der Rest wird zum Einkaufspreis weiter durchgereicht, sodass das, nennen wir es mal, das monetäre Interesse deutlich gedämpft worden ist. Ja. Ist schon hilfreich, aber nichtsdestotrotz sieht man immer wieder Kostenvoranschläge. Wir sind ja auch in dem Rahmen als Gutachter tätig und als Unterstützung für verschiedene Berufsgenossenschaften. Und dann sehen wir auch schon, dass da manchmal sehr kreative Ideen kommen.
Ja, ist richtig. Ja, genau. Also das kann man mal so laut sagen. Okay, gut. Also im Prinzip kann man sagen, man muss, also wenn jemand betroffen ist, selber kritisch mit sich umgehen, vielleicht auch mal so ein bisschen Feedback holen von Familie, Freunden oder so. Wo gehöre ich, in welche Mobilitätsklasse gehöre ich? Ja. Die sind, glaube ich, auch frei verfügbar irgendwie im Internet. Ich werde mal gucken, ob ich das finde. Dann kann ich es auch verlinken in den Shownotes, wie man so schön sagt, neudeutsch. Und danach richtet sich das aus und dann halt zu schauen, halt das richtige Kniegelenk auch zu erwischen, dass man gut teilhaben kann.
Letztendlich. Der Fuß ist der Aufbau, das fängt es mal mit an und das Kniegelenk das nächste. Man kann alle Prothesenpassteile, und das machen wir auch sehr viel, wenn wir treffen manchmal eine Auswahl von 2, 3 Füßen. Ja. Und auch von 2, 3 Kniegelenken. Die werden im Rahmen der Interimsprothese, sprich der Erstversorgung, erprobt. Ja. Und es gibt von allen Herstellern mittlerweile Passteile, die man leihen kann, bis zu 6 Monate, die dann der Patient für eine bestimmte Pauschale, wie man der Kostenträger für eine bestimmte Pauschale bekommt. Der Patient kann die 6 Monate nutzen und man sieht dann, wie die Entwicklung des Patienten ist. Ist weiter Gleichstand oder fördert das in dem Bereich, dann kann man natürlich auch den nächsten Schritt machen.
Macht ja auch Sinn, weil das wirkt sich ja, also verschiedene Füße wirken sich auf den Stumpf aus. Es kommt immer auf die Stumpfverhältnisse an. Habe ich eine große Stufe mit drin oder wie sind die Narbenverhältnisse? Ja. Dass da teilweise noch großflächige Narben sind, habe ich schon gesehen, nachdem da Muskelanteile rausgerissen worden sind. Das Gleiche geht natürlich auch fürs Kniegelenk. Das geht ja auch um Belastungsspitzen dann halt letztendlich im Stumpfbereich. Jawohl. Also ziemlich kompliziert. Okay, Peter, vielen, vielen Dank, gerne, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt an Peter, könnt ihr gerne an also eure Internetseite werde ich verlinken. Da gibt es wahrscheinlich ein Kontaktformular oder so.
Könnt ihr so drauf gehen.
Könnt ihr so drauf gehen und einfach die Fragen stellen oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Ja, und vielen, vielen Dank nochmal und euch wünsche ich noch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund. Tschüss.
Bis bald.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.